Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Hier ist wieder das Info von Radio Dreieckland. Ich begrüße euch zu der heutigen Sendung. Im Studio sind heute Bernhard, Thomas, Ricarda und Dirk. Kommen wir zunächst einmal zu unserem Themenüberblick. Am Anfang haben wir zwei Kurzmeldungen. Dann unser erster Beitrag befasst sich mit Vergangenheitsbewältigung, und zwar mit der Vergangenheitsbewältigung an der Uni in Freiburg. Bekanntermaßen steht ja da immer noch am Kollegiengebäude die deutlich zu lesende Inschrift „Dem ewigen Deutschtum". Vielen von euch ist sie sicherlich schon mal aufgefallen. Wir sind heute nochmal dieser Sache nachgegangen. In unserem zweiten Beitrag geht es um Verkehrsprobleme, die das Elsass hat. Und zwar ist dort die Diskussion um den TGW, um den Superschnellzug, entbrannt. Über die Diskussion und auch was die Grünen im Europaparlament dazu meinen, werden wir in diesem zweiten Beitrag berichten. Weiter geht es dann mit einem Beitrag zur Urteilsverkündung im Prozess des Güntlinger Frauenhändlers gegen Terre de Femme. Der Prozess lief ja schon vergangene Woche. Heute wurde das Urteil verkündet. Über dieses werden wir in dem dritten Bericht berichten. Danach geht es weiter mit einem Bericht über Aktionen, die an den Atomkraftwerken in Grohnde, an der Weser und in Biblis gestern gelaufen sind und heute, glaube ich, auch noch weitergehen. Und gegen Schluss der Sendung haben wir dann nochmal einen längeren Beitrag zur drohenden Stilllegung von Bahnhöfen an der Höllentalbahn, die hier von Freiburg durch das Dreisamtal nach Titisee geht. Und zum Schluss wie immer unsere Veranstaltungshinweise. Für alle diejenigen von euch, die sich hier in die Sendung einschalten möchten, die Ergänzungen haben oder vielleicht auch Kritik anbringen wollen, sage ich jetzt noch einmal die Telefonnummer durch. Sie lautet hier wie immer 0761 für Freiburg. Und dann 31028, hier die Nummer im Studio. Ich wiederhole sie gerade nochmal, 31028. So, das wäre es jetzt erstmal zu unserem Themenüberblick.
Bereits seit 3:30 heute tagt der Bauausschuss des Gemeinderats über künftige Wohnungsbauflächen. Und dabei wird es um eine etwaige Bebauung von Gebieten an der Wonnhalde, an der Merzhausener Straße, am Schlierberg, in St. Georgen, Günterstal, Kappel, Woltershofen, Opfingen und im Flughafenrandbereich gehen. Besonderes Interesse erlangte in der letzten Zeit die Diskussion um die Wonnhalde, die in dem Zusammenhang eben auch eine viel größere Lobby hat als zum Beispiel das Rieselfeld Freiburgs. Und wie es auch schon in der Badischen Zeitung zu lesen war, die Wonnhalde ist ein klassisches Naherholungsgebiet zwischen den beiden hochattraktiven Wohnvierteln Wiehre und Günterstal, deren Bevölkerung der Oberschicht oder doch der oberen Mittelschicht zuzurechnen ist. Der Antrag der SPD, das Wonnhalde-Gebiet als mögliches Wohngebiet zu überprüfen, zog also einen Entrüstungssturm aufgebrachter Bürger nach sich. Heute war nun in der Badischen Zeitung zu lesen, der Grünen-Fraktion sei so wörtlich ein Fehler unterlaufen, als sie im Mai für ein Bebauungsplanverfahren für das gesamte Wonnhalde-Gebiet stimmte. Was darunter zu verstehen sei, befragten wir heute früh Emilie Meyer, grüne Stadträtin im Bauausschuss. Sie erklärte, es habe sich dabei wohl um einen Übermittlungsfehler gehandelt und meinte, dass es unzutreffend sei, wenn die BZ davon spricht, die grüne Fraktion gäbe zu, Fehler gemacht zu haben. Nie sei eine Überplanung des gesamten Gebiets Wonnhalde in Erwägung gezogen worden. Nach wie vor halte die grüne Fraktion lediglich an ihrem Entschluss fest, eine Überprüfung der sogenannten Matthias-Matte zu beantragen, ob dieses Teilgebiet der Wonnhalde höchstens 200 neue Wohnungen verkraften könne. Zur Information, die Matthias-Matte liegt auf der linken Seite, wenn man stadtauswärts geht. Es handelt sich also nicht um die auf der rechten Seite gelegenen Wiesen und Kleingärten. Und wie gesagt, der Bauausschuss Freiburg tagt zur Stunde noch über die anstehenden Bebauungspläne. Und die Ergebnisse erfahrt ihr dann höchstwahrscheinlich im morgigen Info, also morgen wie immer zwischen 18 und 19 Uhr.
Am 6. April dieses Jahres versuchte der 19-jährige Kurde Ali Kappa sich das Leben zu nehmen. Er sollte nach Ablehnung seines Asylantrages aus Deutschland abgeschoben werden. Da sich solche Meldungen über ähnliche Fälle von versuchten Selbstmorden von Asylbewerbern in der letzten Zeit häuften, machte die grüne Landtagsabgeordnete Rose Glaser jetzt eine Anfrage im Stuttgarter Landtag. In der Antwort auf diese Anfrage teilte die Landesregierung mit, dass keine Statistiken über Selbstmorde, über Selbstmordversuche von Asylbewerbern geführt würden. Rose Glaser kritisierte das Fehlen von solchen Statistiken, zumal sonst, wie sie meinte, jede kleine Einzelheit über Asylbewerber im Ausländerzentralregister erfasst würden. Weiter forderten die Grünen, dass künftig in allen Fällen von Suizidversuchen bei Asylbewerbern die Abschiebebeschlüsse erneut geprüft werden. Dem erwähnten kurdischen Flüchtling Ali Kappa droht übrigens nach wie vor die Abschiebung, sobald er sich von seinem Suizidversuch erholt hat.
Seit kurzem ist ein Buch mit dem Titel Freiheit 90 – Osteuropa im Aufbruch im Handel erhältlich. Das ist angesichts der allgemeinen Aufbruchsstimmung gegen Osten sicherlich nichts Besonderes. Wie in der BZ vom Montag jedoch anekdotisch zu lesen war, ist dem Heine Verlag, in dem das Buch erschienen ist, dabei ein grober Fehler unterlaufen. In den abgebildeten Landkarten werden die ehemaligen deutschen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Grenze der DDR angegliedert. Dies sei jedoch kein subversiver Akt aus der vertriebenen Ecke, so die BZ, und der Verlag bedauert dies als einen grausamen Zufall. Ob Zufall oder nicht, zumindest zeichnet dies ein symptomatisches Bild der bundesdeutschen Gegenwart. Der nach dem Zweiten Weltkrieg gesetzte Status quo wird von den Rechten mit Blick auf die Vergangenheit in Frage gestellt. Dass dies so geschehen kann, hat seine Ursachen auch darin, dass eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nur oberflächlich stattgefunden hat. Beispiele dafür sind eigentlich überall zu finden. So prangt in Freiburg über dem Haupteingang der Universität das 1936 eingemeißelte Motto »Dem ewigen Deutschtum«. Während das auf der anderen Seite angebrachte Hakenkreuz, das Symbol des Nationalsozialismus, nach dem Krieg entfernt wurde, hat man die Inschrift, die das Gedankengut des Nationalsozialismus transportiert, nicht verändert. Sicher, der Goldauftrag wurde nicht erneuert, sodass man die Inschrift nur bei genauem Hinsehen bemerken kann. Aber eine konstruktive Auseinandersetzung hat bis heute nicht eingesetzt. Seit einiger Zeit bemüht sich nun das Antifa-Referat, das im Zuge des Auftretens des Republikanischen Hochschulverbands neu gegründet wurde und sich vor allem gegen den neuen Rechtsextremismus wendet, darum dies zu ändern. Es wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, die zum Ziel hat, eine Tafel am Kollegiengebäude 1 anzubringen, die die Inschrift über dem Haupteingang kommentieren soll. Zwei Vertreter des Antifa-Referats erläutern dies.
Unterschriftenaktion, die war am 22. und 23. Mai, die war eben vom KG1, wo diese Inschrift im ewigen Deutschen eingemeißelt ist. Wir wollen damit erreichen, dass der Senat beschließt, eine Tafel aufzustellen, auf der eben steht, woher dieser Spruch kommt, nämlich aus dem Jahr 1936. Und den ein bisschen zu kommentieren, auch so im Hinblick die Rolle der Universität im Nationalsozialismus. Ja, was ganz interessant ist, dass damals, als dieser Spruch eben eingemeißelt werden sollte, es verschiedene Vorschläge gab. Da hat zum Beispiel der Aster hier in der Uni vorgeschlagen, dass man einmeißelt dem ewigen deutschen Volk.
Wann war das?
Das war alles 1935, als die Diskussion da eben angefangen hat. Andere Vorschläge waren dann dem deutschen Geist, der deutschen Jugend. Wir dienen dem Volk, wir wollen das Reich, wir sehen eine tiefe Saat und alles für Deutschland. Das war ziemlich interessant. Es wurde dann erst noch überlegt, dem ewigen Deutschland, und dann am 29.07.35 wurde eben endgültig beschlossen, dem ewigen Deutschtum einzumeißeln. Wieder zur Unterschriftenaktion. Wir haben jetzt inzwischen ungefähr 600 Unterschriften gesammelt. Ein paar Listen laufen auch noch an der Uni rum. Wir werden die einreichen beim Rektorat und beim Senat und hoffen dann, dass der Senat der Aufstellung der Tafel zustimmt. Wir haben auch einen Text vorbereitet, der da eventuell draufstehen kann, aber das muss man eben noch sehen, ob der Senat das so durchgehen lässt.
Nochmal zu dieser Inschrift da, dem ewigen Deutschtum. Das Rektorat ist ja so der Meinung, dass diese Inschrift, so wie sie im Moment da steht, halt bloß ohne Goldauftrag stehen bleiben soll, als Mahnung gewissermaßen. Wir halten eine solche Position zumindest für fragwürdig, weil wie kann etwas eine Mahnung sein, dass zunächst mal irgendwie aufgrund dessen, dass es da oben steht und viele der Studis das auch überhaupt nicht wahrnehmen, wie kann sowas eine Mahnung sein? Und vor allen Dingen, wenn der Zusammenhang nicht hergestellt wird, unter welchen Bedingungen das entstanden ist und warum das da steht und welchen Sinn und Zweck das haben soll, dass es immer noch so da steht. Das halten wir für eine Position, die also vom Rektorat, die doch zumindest sehr schwierig ist. Vor allen Dingen, das Ganze wird dann wirklich, kriegt dann ein ganz merkwürdiges Anstrich, wenn man sich überlegt, dass der Uni-Innenhof jetzt Geschwister-Scholl-Platz heißen soll. Es sieht dann wirklich ein bisschen so aus, so das ewige Deutschtum wacht über die Geschwister-Scholl, die also eigentlich schon irgendwo so ein Primat fast ist des ewigen Deutschtums über das, was man halt sonst noch so treibt.
Also diese Uni-Innenhof-Benennung so als Alibi.
Ja, so kann man es im Prinzip bezeichnen. Es gibt dann in dieser Uni noch eine ganze Reihe von Sachen, die aus dem Dritten Reich stammen und die auch bis heute nicht kommentiert sind. Und wenn man sich überlegt, dass das Gemälde im Prometheus-Saal oben zum Beispiel auch von einem bekannten Nazi-Maler gemalt worden ist, oder dass diese Inschriften in der Tafel, wo den Gefallenen des Ersten Weltkrieges groß aufgeführt sind, ganz unten dran, ganz klein, noch einen kleinen Zusatz ist den Opfern von Gewaltherrschaft und Krieg. Auch da dasselbe irgendwo, man bringt irgendwie so verschämt kleine Sachen noch an, die auf diesen Zusammenhang hinweisen, auf die Rolle hinweisen, aber wirklich nur ganz vorsichtig hinweisen auf die Rolle, die die Universität im Dritten Reich gespielt hat, aber im Endeffekt nicht darüber diskutiert wird, was wirklich da passiert ist und was gelaufen ist. Also da tatsächlich so ein völlig unhistorisches und wenig problematisierendes Vorgehen von Seiten des Rektorats, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken.
Und das Rektorat hat bisher noch nichts getan in der Hinsicht?
Nö, also das Rektorat hat vor einigen Jahren, genau das Jahr weiß ich nicht, zwar irgendwie so die Professoren und Studierenden, die damals, also 1935 rausgeworfen sind, beziehungsweise deren Titel aberkannt worden sind, so kollektiv die Aberkennung zurückgenommen, sie aber eigentlich auch noch nicht so richtig ernsthaft rehabilitiert, sondern eben bloß die Aberkennung zurückgenommen. Wir halten auch das zu wenig übrigens. Und das Einzige, was so mir bekannt ist an Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit der Uni im Dritten Reich, war diese Vorlesungsreihe vor 2 Jahren, die aber auch von Studierenden im Wesentlichen im Arbeitskreis Regionalgeschichte organisiert worden ist, wo über dieses Thema mal geredet worden ist. Aber auch da hat sich das Rektorat sehr zurückgehalten und hat auch da nicht wesentlich dazu geschrieben, nicht dazu wesentlich dazu gearbeitet. Es ist also das Rektorat, das kann, denke ich mal schon, kann man schon so sagen, schweigt sich über dieses Kapitel der universitären Geschichte am liebsten aus.
Der Pressesprecher der Universität war dann doch nicht so schweigsam und berichtigte erst einmal, dass für den Innenhof nicht der Name Geschwister Schollplatz, sondern Platz der Weißen Rose im Gespräch sei, da in Freiburg ein Ableger der Münchner Weißen Rose aktiv gewesen sei. Schließlich kam er auch auf die Inschrift zu sprechen.
Ich wollte gerade ein bisschen dazu noch etwas sagen. Das Hakenkreuz auf der umliegenden Seite entfernt und hat offensichtlich diese Inschrift im ewigen Deutschland belassen, allerdings nicht mehr wie auf der Seite dieser Spruch aus dem Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen, und auch den Hinweis auf den Großherzog in Goldbuchstaben, sondern ohne Vergoldung natürlich, aber man hat es belassen. Und der Senat hat auch anlässlich übrigens dieser Umbenennung dieses Platzes, hat ein Mitglied des Senates, ein Professor, darauf hingewiesen, auf diese Inschrift und warum diese Inschrift noch sei. Und man hat es so erklärt, ich bin leider nicht in die Bauakten eingestiegen, dass man es bewusst gelassen hat als Mahnung und als Gedenken an diese Zeit und bewusst eben nicht in Goldbuchstaben. Und wenn man diese Mahnung nun missverstehen sollte und dazu noch eine Informationstafel anbringen sollte, so müsste es einfach zum Beispiel eine studentische Initiative, eine Initiative des ASTAS geben gegen dem Rektorat, ob man so etwas machen sollte. Aber wenn ich noch kurz das sagen kann, ich halte das immer noch für besser, diese Inschrift zu belassen. Und Sie sehen ja, dass es zu Diskussionen und zum Meinungsstreit Anlass gibt, als dass man jetzt einfach über die Geschichte mit der Politur hinweggeht und diesen Stein austauscht, so als ob nichts gewesen wäre in unserer Vergangenheit. Und gerade die Universität Freiburg, das haben ja auch die Veranstaltungen dazu in den letzten Jahren gezeigt, war nun sehr eng auch mit dieser Nazi-Vergangenheit verstrickt.
Ja, es ist nun so, dass es gibt eine Initiative jetzt, die auch Unterschriften sammelt. Und also es ist einfach so meine Meinung, dass es keine Mahnung sein kann, solange es einfach da unkommentiert dort steht.
Und darüber kann man streiten und man soll ja auch darüber streiten. Ich glaube schon, allein, dass es zu Diskussionen Anlass gibt, wenn es dazu zu Missverständnissen führen sollte, etwa in der Art, dass die Uni sich etwa mit diesem üblen Spruch oder mit diesem Spruch aus übler Zeit identifizieren würde. Wenn überhaupt jemand auf diesen Gedanken käme, dann wäre das natürlich absolut das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich davon erwartet.
Also würden Sie auch, also das Rektorat oder Senat würde darauf eingehen, wenn eine Unterschriftenaktion käme von studentischer Seite?
Das war bereits Diskussionsgegenstand im Senat und sicherlich würde man das Thema nochmal weiter diskutieren. Also eine Aufforderung über den ASTA beispielsweise, eine Inschrift einzubringen oder wenn die Studenten der Meinung wären, diese Tafel oder dieser Hinweis müsste verschwinden. Ich finde das allerdings nicht der richtige Weg, einer Diskussion aus dem Weg zu gehen. Dann würde der Senat sicherlich darüber befassen.
Nun hat der Senat sicher nicht darauf gewartet, dass endlich jemand etwas unternimmt, denn das hatte er selbst, wie im Gespräch gehört, nach der Eingabe des Senatsmitglieds tun können. Man hat sich vor einer Entscheidung gedrückt und die Inschrift zum Mahnmal erklärt. Die jetzt einsetzende Kontroverse zum Zweck der Übung zu erheben, heißt aus der Not eine Tugend machen. Fragt man Passanten vor dem Haupteingang, so kennen die wenigsten die Inschrift und einigen war auch nicht klar, dass die Nazis ihn haben anbringen lassen. Aus diesem Grund wäre eine Mahntafel absolut notwendig, denn diese 3 Worte allein stellen nur weil das Gold fehlt keine Mahnung dar, sondern beinhalten eher die Möglichkeit eines Neuanstrichs. Wer weitere Informationen haben möchte oder beim Antifa-Referat mitarbeiten möchte, kann sich beim UASTA melden. Außerdem gibt es eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen Neuer Rechtsextremismus. Das meiste ist leider schon gelaufen von der Veranstaltung. Am 4.7. jedoch gibt es um 19 Uhr im Hörsaal 1199 eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Strategien gegen Rechtsextremismus.
Jetzt der Beitrag zu den Verkehrsproblemen im Elsass. Die europäische Einigung schreitet weiter voran, die europäische Verkehrslawine ebenso. Allerdings werden heute nicht mehr nur die Autobahnen erweitert und die Flugplätze ausgebaut, sondern auch die öffentlichen Verkehrsmittel entwickelt, zumindest dem Anschein nach. Voll im Gange ist bereits der Aufbau eines europäischen Netzes von sogenannten Hochgeschwindigkeitszügen, die mit bis zu 400 Kilometern pro Stunde durch die Landschaft rasen sollen. Betroffen von einer solchen Linie des TGV, des Train de Grande Vitesse, also des Hochgeschwindigkeitszuges, ist auch das benachbarte Elsass. Die Verbindung zwischen Paris und dem Stuttgarter Raum soll nördlich an Straßburg vorbeigehen. Die öffentlichen Verkehrsverbindungen zwischen dem Elsass und Baden kennt, würde sich über eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Verbindungen freuen. Der derzeitige Zustand ist nämlich eine einzige Katastrophe. Wer einmal versucht hat, per Bus und Bahn von Freiburg nach Colmar oder Mühlhausen zu fahren, wird dies bestätigen können. An dieser Situation wird der TGV aber rein gar nichts ändern. Der TGV soll nämlich vor allem für die Reisenden ein Angebot sein, die bisher auf den Kurzstrecken das Flugzeug benutzt haben. Und Kurzstrecken sind im Flugverkehr die meisten europäischen Verbindungen. Derzeit sind nämlich, wie mir Paul Beckmanns, verkehrspolitischer Mitarbeiter der Grünen Europafraktion, heute sagte, die Flughäfen und die europäischen Lufträume völlig überlastet. Der TGV soll jetzt nicht dazu beitragen, den umweltfeindlichen Flugverkehr zu reduzieren. Im Gegenteil, die Flughäfen brauchen dringend neue Kapazitäten für die Langstreckenflüge und die sollen geschaffen werden, indem die Kunden der Kurzstreckenflüge auf Hochgeschwindigkeitszüge umsteigen. Mit Umweltschutz hat das Ganze also rein gar nichts zu tun. Für den TGV muss eine völlig neue Trasse gebaut werden, schnurgerade natürlich, damit die Züge auch fast so schnell wie ein Flugzeug fahren können. In Straßburg muss außerhalb der Stadt ein ganz neuer Bahnhof gebaut werden, der wahrscheinlich neue Verkehrsprobleme verursachen wird. In der Nähe des Rheins wird die Trasse des TGV durch mehrere Naturschutzgebiete verlaufen. An diesem Punkt entzündet sich im Moment die Hauptkritik an der neuen TGV-Linie. Die Grünen im Europaparlament tragen diese Kritik mit, argumentieren aber gleichzeitig pragmatisch in Bezug auf die neuen Zugverbindungen. Sie fordern eine Trasse mit mehr Kurven, die also die Naturschutzgebiete umgeht, und geringerer Geschwindigkeit. Paul Beckmanns, den verkehrspolitischen Mitarbeiter der Grünen-Fraktion, fragte ich heute Mittag.
Die Kritik am TGV, ist sie jetzt grundsätzlich gegen den TGV oder mit diesen Einschränkungen, die du schon angedeutet hast, dass also noch ein paar Kurven eingebaut werden, die um Naturschutzgebiete herumführen, Bahnanschluss an den Bahnhof in Straßburg und so weiter? Also gibt es nur so Verbesserungsvorschläge oder gibt es auch Stimmen, die den TGV grundsätzlich ablehnen?
Ich denke, die zwei Punkte können nicht auseinander getrennt werden. denn gerade diese Haken, die ich genannt habe, also der Bahnhof nördlich von Straßburg, beziehungsweise das Durchqueren von Naturgebieten, hat etwas zu tun mit der Konzeption des TGV und der Hochgeschwindigkeit. Wenn ich gesagt habe, man muss absehen, in gewissen Abständen wenigstens von dieser Hochgeschwindigkeit, um mehr Kurven in Kauf zu nehmen, dann heißt das auch eine grundsätzliche Kritik an dem heutigen TGV-Konzept, wo man ständig auf der Hochgeschwindigkeit bleiben will. Also unser Vorschlag der Grünen heißt immer, so auf europäischer Ebene, gute Zugverbindungen, ja, unter Bedingung, dass man die Natur, die Ökologie, die Landschaft und die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort respektiert.
Das heißt unter Umständen auch ja zum TGV, zu einer bestimmten Art von TGV.
Zu einer bestimmten Art von besseren Verbindung, viel mehr Ausbau als Neubau, sind wir schon durchaus aufgeschlossen. Aber zum Beispiel die Naturgebiete, auf bundesdeutschem Raum nach Straßburg, die müssen respektiert werden.
Welche Geschwindigkeiten soll der TGV fahren? Weißt du das?
Uns genügt in unserer Diskussion ständig also 200 bis 250. 200 eher, also die meisten bei den Grünen sagen 200 ist genug und ich würde das auch so sehen. Und der TGV ist angelegt auf Geschwindigkeiten von mehr als 300 und das wird immer weiter hochgetrieben. Es gibt ja bereits Rekorde, die weit über 400 liegen und man versucht diese Geschwindigkeiten noch zu forcieren. Angestrebt ist auf jeden Fall mehr als 300 auf den geplanten Strecken.
Ja.
Die Trasse des TGV kann übrigens nicht von anderen langsamer fahrenden Zügen genutzt werden. Für den Nahverkehr zum Beispiel wird die weitere europäische Einigung also nichts bringen. Denn für den Ausbau dieses Systems wird wohl kaum noch ein Franc, eine Mark oder ein Écu übrig sein. Wer es sich nicht wird leisten können, zwischen Flugzeug und TGV auszuwählen, wird auch in Zukunft viel Zeit, auch Geld und Geduld bei seinen Reisen mit Bahn und Bus aufwenden müssen. Für weniger gut bemittelte Reisende wird auch in den nächsten Jahren noch der Ausflug ins Elsass ein Abenteuer bleiben.
Heute Morgen wurde das Urteil des Prozesses des Güntlinger Frauenhändlers Waldemar Watzko gegen den eingetragenen Verein Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau, verkündet. Nochmal zur Erinnerung, Watzko klagte als Inhaber der Tropical Partnervermittlung gegen Terre des Femmes aufgrund einer Flugblattaktion letzten Jahres. Die Frauen hatten in seinem Heimatort Güntlingen bei Breisach und in Freiburg lautstark ihre Verurteilung dieser, Zitat, menschenunwürdigen Verkaufspraktiken, also dem Verkauf von Frauen aus der Dritten Welt unter Ausnutzung ihrer Armut, öffentlich gemacht. Wir wollen euch nun nicht länger auf die Folter spannen. Heute Morgen wurde die Klage als unbegründet abgewiesen. Der Kläger Watzko hat außerdem die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der zuständige Richter kam somit den Frauen von Terre des Femmes in allen Punkten entgegen. Terre des Femmes darf weiterhin von Watzko als von einem Frauenhändler sprechen, der Frauen zum Verkauf anbietet. Hiermit, so in der Urteilsbegründung zu lesen, sind damit nicht Kaufgeschäfte im rechtstechnischen Sinne gemeint, vielmehr soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass hier Frauen ausgenutzt und in ähnlicher Weise wie Waren behandelt und angeboten werden. Diese Kritik ist aber absolut zulässig und fällt unter die freie Meinungsäußerung. Und außerdem, so steht es weiter in der Urteilsbegründung, hat sich Terre des Femmes mit dem Flugblatt in eine Diskussion über die Partnervermittlung von Frauen aus der sogenannten Dritten Welt eingeschaltet, die auch sonst schon seit Jahren Thema öffentlicher Kritik, insbesondere auch Gegenstand zahlreicher Presseveröffentlichungen ist. Der Kläger, der sich als herabgesetzt und geschäftsgeschädigt empfindet, hat durch sein Handeln eindeutig Veranlassung zu dieser Kritik gegeben. Wir lesen jetzt noch ein paar weitere wichtige Stellen aus dem Urteil des Freiburger Landgerichts von heute vor.
Wesentlich und typisch für Einrichtungen dieser Art, die in jüngerer Zeit in größerer Anzahl entstanden sind und ausschließlich Frauen aus armen Ländern zu vermitteln suchen, ist, dass sie nur dort funktionieren können, wo die Frauen in ihrer Heimat in bedrückenden wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen leben, denen sie zu entfliehen trachten, ohne sich den damit verbundenen Risiken und Bedrohungen bewusst zu sein. Dass die von dem Beklagten beschriebenen Gefahren auch durch einen Geschäftsbetrieb wie den des Klägers entstehen können, liegt auf der Hand.
Und weiter heißt es?
Schon in den Kleinanzeigen kann die blickfangmäßige Heraushebung des Hinweises »Brasilianerinnen« in Verbindung mit der angebotenen Vermittlung und der exotisch wirkenden Geschäftsbezeichnung »Tropical Partnervermittlung« unterschwellig die Vorstellung erregen, dass hier Frauen sozusagen gattungsmäßig angeboten werden.
Und weiter?
Der Auszug aus der nummerierten Lichtbilderkartei ist durchaus vergleichbar dem Angebot aus einem Warenbestand oder einem Warenkatalog.
Ja, das war jetzt also wahrscheinlich das endgültige Ende im Streit mit dem Güntlinger Frauenhändler Watzko. Es sieht nicht so aus, als ob er noch in Berufung gehen möchte. Vor allem, da zwei ähnliche Klagen von Ehevermittlern gegen protestierende Frauen in Deutschland bereits abgewiesen wurden, die nicht nur als Frauenhändler, sondern auch als Sklavenhändler bezeichnet wurden. Terre des Femmes hat also auch in diesem Prozess gegen Watzko wieder ein Stück Land gewonnen auf dem Weg, solche menschenunwürdigen Anbietungen von Frauen zu verhindern. Und als nächstes wollen die Freiburger Frauen von Terre des Femmes protestieren gegen die einseitige Berichterstattung der Badischen Zeitung während des Prozesses, und zwar für den Güntlinger Kläger. Und außerdem möchten sie vorgehen gegen deren anstandslose Annahme von Inseraten weiterer sogenannter Ehevermittler aus dem Freiburger Raum.
Thank you. wir nun zum Thema Atom. Die Anti-AKW-Bewegung hat sich wieder bewegt, und zwar bei den Kernkraftwerken Grohnde und Biblis. Zunächst zu Grohnde. Dort ist es Mitgliedern der Umweltschutzorganisation Robin Wood mit Tricks gelungen, ins Kernkraftwerksgelände einzudringen. Das Wie und Warum erzählt uns Reinhard Ohr von Robin Wood.
Ja, also wir haben mit etwa 70 Leuten diese Aktion am AKW Grohnde durchgeführt. Und es sind da drei Aktionen im Einzelnen durchgeführt worden. Die erste Aktion bestand darin, dass vor dem einen Haupteingang innerhalb der ersten Umzäunung ein Kraftwerksmodell aufgebaut wurde, dieses PVC-Modell, was wir da haben, nicht Styropor-Modell. Und da wurde Rauch entwickelt. Das war so eine Ablenkaktion und die ermöglichte es, dass eine Gruppe von 10 Leuten den inneren Zaun überwunden hat mit Hilfe von Leitern. Die sind also alle drei, das waren drei Lastwagen, die dahin gefahren sind, und aus dem einen Lastwagen haben sie dann halt die Leitern geholt, sind über den inneren Zaun gegangen und haben den Kamin bestiegen. Und während das ablief, sind zwei weitere Lastwagen an die beiden Kühltürme rangefahren, am Zaun um die Kühltürme, und haben da den Zaun überwunden und sind auf die Kühltürme raufgestiegen. Und die haben dann verschiedene Transparente entfaltet, auf dem Kamin das Transparent Ofen aus und auf dem Kühlturm, dem einen Prima Klima ohne Atom und auf dem anderen Robin Wood Zeichen. Und dann sollte zwischen den beiden Kühltürmen ein Transparent gespannt werden, wo eine Sackgassenschild drauf ist. Das hat nach vielen Mühen hat es endlich geklappt, Pfeile rüber zu schießen, um eine Verbindung herzustellen, also mit einem Band und dann später ein Seil darüber gezogen. Das hat dann irgendwann geklappt, aber was nicht geklappt hat, ist, das Transparent dann tatsächlich darüber zu ziehen, zwischen die beiden Türme. Die stehen etwa 90 Meter auseinander. Ja, das war so der Ablauf. Wir haben also keine Schwierigkeiten gehabt da mit der Polizei oder mit der Werksleitung. Die Werksleitung hat nachher verbreiten lassen, sie hätten das gewusst und hätten uns reingelassen sozusagen oder beziehungsweise keine Maßnahmen ergriffen, um keine Auseinandersetzung zu provozieren. Da sind wir also ziemlich skeptisch. Es war eine geschickte Taktik, das so darzustellen, aber alles deutete darauf hin, dass sie doch nicht richtig vorbereitet waren. Mag sein, dass sie was geahnt haben, aber nicht so richtig was. Ja, und das Ganze lief dann eben gestern den Tag über und heute Mittag haben gestern Abend schon die Kühltürme und den Kamin verlassen und heute Mittag ist dann die Aktion beendet worden. Die sind alle wieder runtergekommen. Ja, das so zum Verlauf der Aktion. Der Hintergrund ist der, wir sind gegenwärtig dabei, so eine Serie von Aktionen zum Thema Klima und Treibhauseffekt zu machen und möchten gerne durch diese Aktion darauf hinweisen, dass es notwendig ist, einen Reduktionsfahrplan zu verabschieden, der garantiert, dass bis zum Jahr 2000 50% der Kohlendioxidemissionen heruntergefahren werden. Und wir gehen davon aus, dass Atomenergie da keine Lösung sein kann, haben allerdings gegenwärtig das Problem, dass die Atomlobby sehr stark Propaganda damit macht und versucht, den Leuten weiszumachen, das sei auch eine Klimahilfe. Und da wollen wir halt eben ein gewisses Gegengewicht schaffen und immer wieder deutlich machen, dass Atomenergie indirekt auch Kohlendioxid produziert, dass Atomenergie lange nicht so effektiv ist wie andere Techniken, zum Beispiel Energieeinsparung. Da ist es so, dass Energieeinsparung 5-mal so effektiv ist wie Investitionsmittel in den Bereich Atomenergie. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Atomenergie überhaupt nicht mehr in Frage kommt wegen der Sicherheits- und Abfallprobleme, aber das ist ja allgemein bekannt. Ja, und deswegen haben wir uns eben dieses Kraftwerk ausgesucht. Und Grohnde ist ja bislang relativ unauffällig gewesen. Bei jedem anderen Kraftwerk hätten wir sofort wieder um die Störfallprobleme, die da aufgetaucht sind, diskutieren müssen. Und hier haben wir halt so ganz allgemein dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt. Ja, das ist es erstmal.
Was mich noch interessiert, ist, wie ihr zu der Aussage kommt, dass ein Gasheizkraftwerk mehr Kohlendioxid produziert als ein Atomkraftwerk.
Weniger. Also es gibt vom Öko-Institut eine Studie, die haben so eine vergleichende Untersuchung gemacht von verschiedenen Feuerungsarten. Und da ist es so, dass diese indirekte CO2-Produktion, darum geht es ja dabei, ne? Bei Atomenergie jedenfalls. Also wenn man da den Vergleich aller Emissionen, die in diesen Produktionsprozessen auftauchen, macht, dann sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass ein gasgefeuertes Heizkraftwerk niedrigere Emissionen hat als Atomenergie. Und natürlich die regenerativen Energieträger sowieso. Es geht dabei um den Prozess auch der Herstellung der Anlagen und so weiter, also in dem ganzen Verlauf, was da an CO2 entstehen kann.
Während es also in Grunde noch keinen Störfall gab, ist genau dies in Biblis letzte Woche passiert. Dort gab es genau heute vor einer Woche einen Störfall im momentan abgeschalteten, aber deswegen noch nicht ungefährlichen Block A. Er wurde dadurch ausgelöst, dass gleichzeitig beide 24 Volt Stromversorgungen abgeschaltet wurden. Dieser Störfall ist ähnlich schon einmal in Philipsburg aufgetreten, wurde aber anscheinend nicht als Grund für eine Beseitigung dieser Fehlermöglichkeit angesehen. Da traf es sich gut, dass für gestern sowieso die Blockade eines Transports von abgebrannten Brennelementen geplant war und dann auch durchgeführt wurde. Nach circa einer Stunde allerdings wurden die Blockierer vom Werksschutz mit ziemlich rüden Methoden geräumt, wie eine Teilnehmerin berichtet.
Bahnhöfen an der Höllentalbahn droht Stilllegung. Die Verkehrsprobleme des Freiburger Ostens sind ein viel diskutiertes Thema. Autofahrerinnen ärgern sich über die ewigen Staus in Freiburg-Ebnet. Die Anwohnerinnen der Bundesstraße 31 Ost durch das Dreisamtal sind genervt von der stinkenden und lärmenden Blechlawine, die sie täglich ertragen müssen. Die offizielle Lösung dieses Problems heißt Neubau der B31 Ost. Trotz fantasievollster Trassenführungen konnte dieser Straßenneubau bisher, zum Glück, noch nicht verwirklicht werden. Die Verkehrsprobleme des Dreisamtales sind nämlich ein gutes Beispiel dafür, dass mit dem Auto eben doch nicht alles machbar ist. Für Umweltschützerinnen liegt die Lösung dieser Verkehrsprobleme klar auf der Hand, die Höllentalbahn. Vor dem Ersten Weltkrieg als Fernverbindung geplant, ist diese Bahnstrecke noch heute in einem Maße ausbau- und entwicklungsfähig, das die Verhältnisse vieler anderer Nebenstrecken übertrifft. Im Sommer 1988 schien es schließlich soweit zu sein, dass auch die Bundesbahn ihre Chance erkannte. Zu diesem Zeitpunkt richtete sie nämlich den regelmäßigen Taktverkehr auf der Strecke zwischen Freiburg und Titisee ein. Seitdem fährt tagsüber jede Stunde ein Zug in beiden Richtungen, zu den Hauptverkehrszeiten sogar jede halbe Stunde. Umweltschützerinnen schätzen, dass die Zahl der Bahnkundinnen auf der Strecke inzwischen um 20-30% zugenommen hat. Trotz dieses Erfolges setzt die Bahn weiter auf Rationalisierungen, auch wenn diese ihren Betrieb unattraktiver machen könnten. Heute Vormittag gaben Vertreter des Alternativen Verkehrsclubs der BRD, VCD, des Bundes für Umwelt und Naturschutz, BUND, und des Reisebüros Glasnost eine Pressekonferenz im Bahnhof Himmelreich, bei der es um die neuesten Rationalisierungsvorhaben der Bundesbahn auf dieser Strecke ging. Ab Mitte 1991 wird die Bundesbahn auf der Höllentalstrecke eine neue, automatische Signalanlage in Betrieb nehmen. Diese neue Signalanlage wird nur noch die Arbeit von zwei Stellwerksbeamten auf der gesamten Strecke, nämlich jeweils einen in Kirchzarten und einen in Titisee, nötig machen. Die übrigen 5 Stellwerksbeamten, die jetzt noch auf den kleineren Bahnhöfen der Strecke arbeiten, werden nicht mehr gebraucht werden. Die Wegrationalisierung dieser Bahnbeamten wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit zur Folge haben, dass auch die Bahnhöfe, auf denen diese Beamten jetzt noch arbeiten, stillgelegt werden. Denn die Bahn wird aller Erfahrung nach kein Interesse daran haben, allein für Fahrkartenverkauf und anderen Kundenservice allein extra einen Beamten zu beschäftigen. Für den Wiehrebahnhof in Freiburg oder für den kleinen Bahnhof in Himmelreich droht also das auszukommen. Wie schon vor einem Jahr in Freiburg-Littenweiler wird die Bundesbahn anstreben, aus den Bahnhöfen einfache Haltepunkte zu machen, auf denen jeweils nur ein Fahrkartenautomat steht. Nach Meinung der anwesenden Vertreter des VCD und des BUND ist aber ein guter Kundenservice ein ganz wesentlicher Punkt, wenn die Bahn zu einem attraktiven Verkehrsmittel werden soll. Wer, wie heute schon auf dem Freiburger Hauptbahnhof üblich, ewige Wartezeiten in Kauf nehmen muss, nur um eine Auskunft oder eine Fahrkarte zu bekommen, der oder die steigt schnell wieder auf das Auto um. Negativbeispiele für schlechten Kundenservice bei der Bahn gibt es genug. Im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es oft auch auf den Bahnhöfen größerer Städte lediglich einen Fahrkartenautomaten und sonst gar nichts. Ein Rettungskonzept für die bedrohten Bahnhöfe auf der Höllentalstrecke hatten die Vertreter des VCD und des BUND auch gleich parat. Die Bundesbahn sollte, wenn sie schon ihre Bahnhöfe stilllegt oder verkauft, sie wenigstens an solche Interessenten verkaufen, die den üblichen Kundenservice auf privater Basis aufrechterhalten. Als Beispiel für dieses Lösungskonzept stellte Siegfried Klausmann, Inhaber des Reisebüros Gleisnost, auf dem Bahnhof Littenweiler sein Geschäft vor. Als vor einem Jahr die Bundesbahn den Bahnhof Littenweiler stilllegen wollte, erkannte das Reisebüro Gleisnost kurzfristig seine Chance. Innerhalb kürzester Zeit konnte es noch erträgliche Vertragsverbindungen mit der Bundesbahn aushandeln, vor allem was die Pacht des Bahnhofsgebäudes anbelangt. Engagiert baute das Reisebüro den Kundenservice aus und hat damit Erfolg. Der monatliche Umsatz beim Fahrkartenverkauf hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht und das Geschäft lohnt sich, auch wenn es noch keine Goldgrube ist. Aber die Entwicklungschancen sind gut, zumal der Bahnhof Littenweiler an das Straßenbahnnetz angeschlossen werden soll. Die Vertreter des VCD und des BUND räumten aber gleich ein, dass diese private Lösung nicht bei jedem kleinen Bahnhof möglich ist. Sie forderten darum jetzt das Intervenieren der betroffenen Gemeinden. Diese könnten dafür sorgen, dass die Bahnhöfe erhalten bleiben oder sich sogar zu Dienstleistungszentren der jeweiligen Orte entwickeln, die eben mehr Kundinnen für die Bahn anlocken. In der Schweiz gibt es schon gute Erfahrungen mit solchen Zentren, wo sich unter einem Dach Bahnhof, Post, Sparkasse und andere ähnliche Einrichtungen befinden. Dazu jetzt Ulrich Bauer vom VCD.
Wir stellen uns vor, oder wir meinen, es müsste möglich sein, gerade hier auch in einem Bereich, der zum einen im Einzugsgebiet eines Ballungsgebiets liegt und zum anderen schon wieder in einem touristisch interessanten Gebiet liegt, dass Kundenservice, das heißt Beratung, Verkauf, individuelle Beratung, unbedingt erhalten werden muss, um nicht potenzielle Fahrgäste, die Beratung brauchen, zu vergraulen. Dass die Bundesbahn aus eigener Kraft das nicht machen kann, weil sie aus verschiedenen Gründen zur Rationalisierung gezwungen wird, ist uns auch klar. Wir stellen uns aber vor, dass in Zusammenarbeit zwischen Bundesbahn und den Gemeinden vor Ort, die ja Interesse am Bahnhof haben oder haben müssten, eine Lösung gefunden werden könnte, die beides beinhaltet. Einen rationellen, rentablen Betrieb der Bundesbahn, das heißt möglichst wenig Personal, gleichzeitig aber Beratung und Verkauf für den Bahnkunden vor Ort, sodass nicht die Monatskarte in Freiburg erst erstanden werden muss oder in Kirchzarten in einer extra Anfahrt, die entsprechend für Autofahrer, und man kann heute davon ausgehen, dass praktisch jeder Autofahrer ist, das heißt, er hat die Alternative vor der Haustür stehen zur Bahnfahrt, dass eben der relativ komplizierte Weg zunächst mal zum nächstgrößeren Bahnhof oder eben sogar in die Großstadt entfallen muss und eben der Service vor Ort erhalten bleiben muss.
Die Der Vertreter des BUND, Klaus-Peter Gussfeld, meinte allerdings, dass sich bei den Gemeinden, deren Bahnhöfe demnächst geschlossen werden könnten, wenig bewege. Wahrscheinlich gäbe es erst wieder dann einen Aufschrei der Kommunalpolitiker und der Öffentlichkeit, wenn der Beschluss über die Schließung des Bahnhofs praktisch nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte. Die Lösung beim Bahnhof Freiburg-Littenweiler war ein Glücksfall, der sich ganz kurzfristig ergab. Jetzt aber noch einmal Klaus-Peter Gussfeld selbst zu diesem Problem.
Bisher sind wir von den Gemeinden etwas enttäuscht worden, weil nach unseren Informationen große Anstrengungen, den Service zu erhalten, noch nicht existieren. Und wir haben noch sehr stark die Befürchtung, dass die Gemeinden zunächst einmal im Dornröschenschlaf verharren, um dann im nächsten Jahr, so ungefähr 2 Wochen bevor die Bundesbahn den Bahnhof schließt, ein großer Artikel in den Medien erscheint und dann plötzlich alle Kommunalpolitiker und Bürgermeister plötzlich im Dreieck springen und sagen, jetzt müsste man ja noch was verändern, aber aufgrund der normativen Kraft des Faktischen nichts mehr zu verändern ist, weil diese Prozesse, den Service zu erhalten und Konzepte zu entwickeln, erfordert sicherlich viele Monate Vorbereitungszeit und das heißt, dass die Gemeinderäte und Bürgermeister gemeinsam mit der Deutschen Bundesbahn schon heute aktiv werden, um die Weichen für Mitte des nächsten Jahres zu stellen.
Wie man sieht oder hören kann, sind also auch die Umweltschützer inzwischen realistisch geworden und suchen nach Lösungen, die auch mit dem modernen kapitalistischen System zu vereinbaren sind. Die marktwirtschaftliche Infrastruktur, die jede Ware und jede Arbeitskraft überall in möglichst kurzer Zeit verfügbar machen muss, wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Im Gegenteil, es wird betont, dass die öffentlichen Verkehrsmittel die leistungsfähigeren sind und diese Erkenntnis wird sich wohl weiter durchsetzen. Denn wer stundenlang im Stau steht, verliert Zeit und die ist im Kapitalismus bekanntlich Geld. Und wer andererseits sein Geschäft mit dem Tourismus machen will, muss darauf achten, dass die schöne Landschaft nicht vollends durch den Autoverkehr zerstört wird. Sicherlich ist es kein Zufall, dass in puncto öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder die Schweiz als positives Beispiel genannt wird.
Wir bitten den Hörer, der gerade angerufen hat, doch nochmals bei uns zu versuchen. Er ist leider aus der Leitung gefallen.
Ich glaube, du bist jetzt auf Sendung. Jetzt sag mal, was du noch
anbringen
wolltest.
Ja, ich wollte zu dem Thema Bundesbahn-Kundenabbau auch noch zwei schöne Beispiele nennen. Etwa jedes halbe Jahr wird der Fahrplan für die Bahnbusse geändert. Das heißt, die Bahnbusse sind ja jetzt so eine Art Privatgesellschaft, ist aber immer noch zum großen Teil Bundesbahnkram. Da gibt es so einen Fahrplan, so ein kostenloses Fahrplanheft für die Bahnbusse hier in der Gegend, Freiburg und Kreis Emmendingen. Da sind dann auch die Züge von der Höllentalbahn und die Bahn nach Donaueschingen mit drin. Und mit der gleichen Regelmäßigkeit erscheinen diese Fahrplanhefte 5 bis 6 Wochen später nach Einführung des Fahrplans. Also 5 bis 6 Wochen hat man überhaupt keinen Anhaltspunkt, wann die Busse überhaupt fahren. Es sei denn, man ist direkt an der Haltestelle und kann dort auf den Fahrplan gucken. Im amtlichen Kursbuch sind die zwar drin, aber wer kann schon jedes Mal so ein dickes amtliches Kursbuch mitschleppen? Ne? Das ist das eine Beispiel. Ja. Und das zweite ist, voriges Jahr ist das Ausweichgleis in Littenweiler abgebaut worden. Ne?
Ja.
Und fast jeden Abend steht in Kirchzarten der Bus nach der Zug von der Höllentalbahn nach Freiburg 10 Minuten oder eine Viertelstunde auf dem Gleis, weil er auf den Gegenzug warten muss. Wenn er nämlich bloß so ein paar Minuten Verspätung hat von Freiburg oder in Bahnhof Wiehre, dann muss der Zug in Kirchzarten den Gegenzug abwarten, weil zwischendurch keine Ausweichmöglichkeit besteht. Früher konnte sich halt ein Zug auf das Ausweichgleis in Littenweiler stellen und warten, bis der Gegenzug vorbei war.
Ja, also was zu dem ersten Beispiel, das du genannt hast, also das kann ich bestätigen, das kam heute auch zur Sprache, dass auch gerade das Argument jetzt dieses Konzepts gewesen, jetzt Initiativen, ich sag mal private Initiativen oder auch Initiativen der Gemeinden dort ranzulassen, weil eben gesagt wurde, dass die Bahn als so ein großer bürokratischer Apparat viel zu träge ist. Auch gerade was so die Fahrplankoordination angeht, soll das zum Teil ziemlich chaotisch sein, was die Bahn dort anstellt. Also da wurden noch viele Beispiele genannt. Und jetzt dieser Kundenservice, den diese Initiativen, die ich da erwähnte und die heute an der Pressekonferenz auch teilgenommen haben, die streben nun gerade an, das flexibler zu gestalten. Und mit diesem Reisebüro in Littenweiler klappt das wohl im Moment, also geschäftlich wohl auch, weil die eben sehr viel Arbeit dort reinstecken. Kann man auch sagen, so Jungunternehmer voller Elan, die es jetzt schaffen, dort die entsprechenden Kunden aus dem Stadtgebiet wieder zu motivieren. Das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass die Bahn, wenn sie jetzt ein bisschen geschickter ihr Produkt, also ihr Verkehrsmittel besser verkaufen würde, eben auch mehr Kunden gewinnen könnte und auch konkurrenzfähiger sein könnte. Nur eben aufgrund dieses großen Apparates oder was auch immer, vielleicht auch aufgrund politischer Entscheidungen, die in Bonn im Verkehrsministerium getroffen werden, das eben nicht macht. Also ihr sind andere Kunden vielleicht auch wichtiger auf den großen Entfernungsstrecken. Also Hochgeschwindigkeitszüge gibt es ja nicht nur in Frankreich, die werden ja auch in Deutschland im Moment gebaut. Das dazu, das also stimme ich dir vollkommen zu. Und jetzt dem anderen, da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel des Gleises abgebaut wurde. Also die Ausweichstrecke, die ist ja abgebaut worden, dieses Ausweichgleis in Littenweiler. Da bin ich jetzt kein Fachmann, also jetzt, aber mir scheint das richtig zu sein, was du sagst. Also ich habe das heute auch selber erlebt, in Himmelreich begegnen sich jetzt derzeit immer die Züge. Das muss natürlich genau abgestimmt sein und wenn ein Zug Verspätung hat, muss der andere genauso warten. Also da ergeben sich bestimmt auch Verspätungen. Also da hast du recht.
Ich habe also eigentlich eher den Eindruck, dass die Bundesbahn gar nicht daran interessiert ist, auch besonders auf diesen kleinen Strecken, mehr Kunden anzulocken. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, die wollen abbauen. Für die sind wohl nur die Alternativen zu den Flugstrecken interessant wirtschaftlich und den Rest betrachten die wohl mehr oder weniger als Zuschussbetrieb. Und das mit dem Ausweichgleis in Littenweiler und die Herabstufung von den Bahnhöfen und so, ich habe auch so ein bisschen damals daran gedacht, dass die Bundesbahn vielleicht Angst gehabt hat, relativ schwierige und kritische Gefahrguttransporte mehr auf die Bundesbahn verlagert würden. Und die Höllentalstrecke ist natürlich ein ziemlich kritisches Ding in dieser Sache. Ne? Mit den vielen Kurven, mit den vielen Tunnels innen drin, da kann gleich mal was runterfallen. Ne? Vielleicht haben die da auch ein bisschen Schiss gehabt und haben deshalb da halt auch die Möglichkeiten, da Gütertransport auf diese Strecke zu verlagern, dadurch halt ziemlich stark eingeschränkt. Ne?
Ja, das wird genauso gefordert von den Umweltschutzverbänden. Da gibt es dieses Namen des Verfahrens, den kann ich dir jetzt aus dem Handgelenk nicht genau sagen, aber da gibt es an der Schweiz auch so ein Modell, dass man ganz einfach und ganz unkompliziert, ohne großen technischen Aufwand, Lasten von LKWs auf Eisenbahnwaggons umladen kann. Ich glaube, das ist nicht dieses Huckepack-Verfahren, das ist ein anderes, aber das geht relativ unkompliziert. Das fordern die eben auch, gerade auch für diesen Gütertransport hier im Nahverkehr. Also gerade, was jetzt alles über diese Strecke transportiert wird, also Müll und sonst was, diese ganzen Sachen könnte man genauso gut auf die Schiene verlagern. Aber jetzt davon abgesehen, glaube ich, dass gerade diese Nebenstrecke Höllentalbahn vielleicht auch nicht so ganz typisch ist, weil gerade hier lässt sich ja am ehesten noch wirtschaftlich was machen für die Bahn. Und deswegen dieser Taktverkehr ist insofern auch schon ein Fortschritt gewesen. Also jetzt auf Interventionen der Initiativen, der Umweltschützer und auch der Gemeinden hat ja da ein bisschen was bewirkt an der Stelle. Und das ist ja dann auch logisch, dass das dann auch irgendwann mal zum Erfolg führen kann. Zumal wenn die Bahn sieht, dass dieses Angebot angenommen wird und wenn die Kundenzahl tatsächlich so steigt wie in den letzten 2 Jahren, ist das ja auch ein Erfolg für die Bahn, ein kommerzieller.
Ja, es gab da mal ein Beispiel, da ist auch so eine Nebenstreckenanlage stillgelegt worden oder sollte stillgelegt werden. Dann hat das ein Privatunternehmer in Eigenregie übernommen, hat die Gleise gelassen, aber die Züge, die hat er irgendwie gemietet oder gekauft. Und dann ist das ein dermaßen großer wirtschaftlicher Erfolg geworden, also so ein richtiger Boom. Der hat statt weniger Züge fahren lassen, mehr Züge eingesetzt. Der hat auch die Züge innen verbessert, von der Bequemlichkeit her. Und naja, da war die Bundesbahn nachher stinkesauer, ne, dass er das verkauft hat. Ne. Mhm. Aber ich glaube, so ein